Wie viele von euch kennen dieses Spiel? Einfach die Hand kurz heben. Schon über die Hälfte, das ist gut. 1860 fand der 23-jährige Milton Bradley das ursprüngliche Spiel des Lebens. Und es zeigt einen gewundenen Lebensweg, der bei Kindheit begann und im glücklichen Alter endete. Und voran kann man durch Tugenden wie Ehrlichkeit, Tapferkeit, zurückgeworfen wurde man durch Laster wie Armut, Faulheit oder Schande. So sah das erste Spiel aus. Ganz anders, oder? Als was wir denn heute kennen. 1960, 100 Jahre später und nach dem Zweiten Weltkrieg, überarbeitete Milton Bradley Company das Spiel vollständig. Das war die Version, mit der ich aufgewachsen bin. So sah es aus. Und geprägt von den Werten der Nachkriegszeit. Tugenden und Laster verschwanden. Und die besten Felder heißen Zahltag. Und Tagen, an denen man Geld bekam. Und die schlechten waren Ausgabensfelder. So $2000 Möbel kaufen, Segelboot kaufen, $30.000 und so weiter. Und der Gewinner war der, wer am Ende das meiste Geld hatte. Und er dürfte in die herrliche, so herrschaftliche Villa einziehen. 2007 übernahm Hasbro das Spiel und entwickelte es erneut wieder. So Game of Life, Twists and Turns. Und auf dem Schachtel steht: Tausende Möglichkeiten, dein Leben zu leben. Du hast die Wahl. Statt eines einzigen Weges und eines gemeinsamen Startpunktes gab es nun mehrere Startpunkte und Wege. Man begann nicht alle mit der Kindheit, stell dir vor. Man wählte selbst, wo man anfangen möchte. Es gab kein Feld mehr namens herrschaftlicher Wille oder glückliches Alter, völlig weg. Tatsächlich gab es überhaupt kein Zielfeld. Und genau war das, der Reiz. Das Leben, ein Spiel, überhaupt kein Zielfeld, ohne Ziel, ohne Ende. Man spielt einfach und hört auf, wann man will. So, warum beginne ich damit? Weil es uns zeigt, dass eine Weltanschauung ohne einen souveränen, liebenden Schöpfer und Erhalter letztendlich ins Hoffnungslosigkeit führt. Wenn unser Leben nur Zufall ist, dem Drehen eines Rades ausgeliefert ist, welche Hoffnung haben wir denn auf menschliches Gedeihen? Welche Hoffnung angesichts von Leid und Tod? Gar keine. Paulus Hauptpunkt in diesem Kapitel lautet: Weil wir einen souveränen und liebenden Schöpfer und Erhalter haben, können wir mit echter Hoffnung leben, selbst im Angesicht von Leid und Tod. Denn wenn Paulus von Hoffnung spricht, muss man aufpassen hier. Wenn Paulus von Hoffnung spricht, meint er nicht das unsichere Hoffnung, was wir im Alltag meinen. Naja, ich hoffe, dass ich die Prüfung bestehe. Ich hoffe, dass ich bekomme eine Gehaltserhöhung. Dieses Hoffnung ist immer unsicher, oder? Du weißt einfach nicht. Biblische Hoffnung ist Gewissheit. Sie richtet sich auf etwas Zukünftiges, auf etwas Unsichtbares, aber irgendwas, was garantiert wird. Paulus sagt, auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Wenn du Christus vertraust, steht fest, dass er dir vergibt, dich annimmt und dich und vollständig wiederherstellt. Und jetzt, sagt Paulus, warten wir nur darauf, dass diese Realität sichtbar wird in einer vollkommenen, erneuerten Welt. Wir warten geduldig darauf, was sicher ist. Und Paulus gibt uns 6 Wahrheiten so in diesem Text, die uns helfen, im Leid mit Hoffnung zu leben und auszuharren. Genau. Erstens, Leiden ist, erste Wahrheit, Leiden ist die Regel, nicht die Ausnahme. So einige von euch leiden gerade auf unterschiedliche Weisen. Andere leiden im Moment nicht. Zu denen würde ich sagen, warte bis morgen. Leiden ist unvermeidlich. Jeder Christ ist eingeladen, Jesus nachzufolgen, und unser Blick sollte auf ihn gerichtet bleiben. Deshalb gehen wir alle denselben Weg wie Jesus. Er sieht im Alltag jedes Einzelnen einen Weg anders aus, doch sein Grundmuster bleibt gleich. Erst Leiden, dann Herrlichkeit. Das gilt für uns alle. Das ist nicht meine Idee. So zeigt Paulus uns und so bezeugen es alle anderen Schreiber im Neuen Testament. Warum? Weil Jesus selbst diesen Weg gegangen ist. Das ist eigentlich seine Geschichte. Und du bist in seine Geschichte hineingeschrieben. Wenn du ihm folgst, wirst du Zeiten des Leidens kennen. Aber am Ende steht die Herrlichkeit. Als Pastor habe ich viele Menschen in tiefen Schmerzen begleitet. Und eines fällt mir immer wieder auf, bei ihnen und auch bei mir selbst. In schweren Zeiten ziehen wir uns zurück. Wir beginnen zu glauben, dass unser Leid einzigartig ist, dass niemand sonst so etwas erlebt hat oder verstehen könnte. Und plötzlich fühlen wir uns isoliert von anderen und sogar von Gott. Doch das musst du wissen, was du erlebst, ist nicht einzigartig. Es ist die Regel, nicht die Ausnahme. Es macht dich nicht weder seltsam noch zu einem Außenseiter und es sagt nicht darüber, ob du ein guter Christ bist. Paulus selbst macht unmissverständlich klar, dass Leiden zum christlichen Leben gehört. Schau auf den Text nochmal an. 17, wir leiden mit ihm. 18, unsere gegenwärtigen Leiden. 22 und 23, das Seufzen der Schöpfung und der Gläubigen. Vers 26, unsere Schwachheit. Wir sind schwach, wir seufzen, wir leiden. Und genau das ist die Norm. Wenn du Leid erfährst, hilft diese Wahrheit. Du bist nicht allein, nicht ungewöhnlich und nicht vergessen. Du durchlebst etwas, das alle Christen durchleben und Gott selbst weiß darum. Aber zweitens, dein Leiden wird sich lohnen. Genau das sagt Paulus in Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus gibt dir eine Perspektive, die dein Leiden nicht verharmlost, sondern in den Kontext von etwas weit Größerem steht. Er sagt nicht, Leiden ist nichts. Er sagt, vergleichen mit dem, was kommt, verblasst es. Dasselbe betont er in 2. Korinther 4. Er sagt, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft in uns eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Überleg mal, waren die Bedrängnis der Korinther tatsächlich leicht und vorübergehend? Waren Paulus' Leiden leicht vorübergehend? Natürlich nicht. Objektiv waren sie entsetzlich. Paulus verharmlost sein Leiden nicht. Im Gegenteil, in demselben Brief, im 2. Korintherbrief, beschreibt er es im Detail. 5-mal erhielt er 39 Peitschenhiebe, eine Strafe, deren Grausamkeit man kaum begreifen kann, es sei denn, dass man die Passion Christi von Mel Gibson gesehen hat. Einmal wurde er gesteinigt und dem Tod überlassen. Dreimal erlitt er Schiffbruch. Dreimal, man könnte meinen, er hätte Schiffe meiden sollen. Und verbracht sogar einen ganzen Tag und eine ganze Nacht hilflos im offenen Meer. Und doch, sagt Paulus, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an mir offenbart werden will, ist all das leicht, vorübergehend. Deine Leiden sind real. Die Bibel verdrängt sie nicht, sie romantisiert sie nicht, aber sie relativiert sie im Licht dessen, was Gott dir versprochen hat. So, wenn du das Ende vor Augen hast, die Herrlichkeit, die Christus dir schenken wird, dann weißt du, es wird sich lohnen. Wir kommen nochmal darauf. Drittens, Gott ist an deinem Leiden beteiligt. Das klingt für manche hart, streng oder sogar blasphemisch, wenn wir ehrlich sind, oder? Viele Christen bemühen sich, Gott vollständig vom Thema Leid zu lösen. So, mein Gott ist Liebe, er hat nichts mit Leiden zu tun, sagen einige. Doch wenn man dieser Logik weiter folgt, landet man bei der Vorstellung, dass unsere Leiden irgendwie, somehow, außerhalb Gottes Wille und Kontrolle liegt. Er kann nichts dagegen tun. Wo liegt darin Trost? Dann wäre unser Leiden letztendlich Zufall, Pech, wie ein schlechtes Drehen im Rad, im Spiel des Lebens. Das ist jedoch nicht die biblische Sicht. Apropos Rad im Spiel. Weißt du, warum das Spiel so ursprünglich keine Würfel kannte? Als Milton Bradley 1860 erfand, galten Würfel als unmoralisch. Aber ein Rad zu drehen war erlaubt. Naja. Und in jeder Version des Spiels entscheidet letztendlich das Rad über Erfolg oder Misserfolg. Am Ende ist alles Glück oder Pech. Wenn wir Gott aus der Gleichung des Leidens entfernen, sagen wir im Grunde, das, was ich durchmache, ist einfach ein schlechter Dreh im Rad. Keine Hoffnung, kein Trost. Paulus sagt in Vers 20, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Nur einer konnte die Schöpfung der Vergänglichkeit unterwerfen, und das war nicht Adam und nicht Satan. Nur einer konnte die Schöpfung der Vergänglichkeit unterwerfen in Hoffnung, und es war Gott selbst. Paulus erklärt damit die Leiden, die wir erleben, und das Stöhnen der ganzen Schöpfung, ob sie durch menschliche Bosheit oder Naturkräfte entstehen, sind nicht zufällige oder reine natürliche Phänomene. Sie sind gerechte Phänomene. Warum? 1. Mose 3. Rebellierte die Menschheit gegen Gott, und als gerechte Konsequenz unterwirft Gott die gesamte Schöpfung der Frustration. Das heißt, Arbeit wird jetzt mühsam. Man pflügt das Feld und erntet Dornen und Disteln. Schwangerschaft und Geburt werden schmerzhaft und schwer. Frustration, Schmerz, Leiden, all das gehört zu dem, was Gott der gefallenen Welt auferlegt hat. Aber warum? Warum tut er das? Es ist eine eindrückliche, manchmal harte Gnade. Sie soll dir beibringen, sie soll mir beibringen, dein Leben nicht auf Dinge zu bauen, die weniger sind als Gott selbst. Ein Großteil unseres Leidens entsteht, wenn uns etwas genommen wird, worauf wir unser Leben gegründet haben. Etwas, von dem wir glauben, es unbedingt zu brauchen. Gesundheit, Kinder, Ehepartner, Erfolg, wenn diese Dinge wegbrechen, leiden wir. Doch gerade das soll uns zurückführen zu der einen Hoffnung, die niemals vergeht. Das bedeutet nicht, dass deine Gesundheit oder Familie keine Geschenke sind. Ganz im Gegenteil, natürlich sind sie das. Es bedeutet nur, dass sie nicht die letzte, die ultimative Hoffnung sein dürfen. Alles vergeht, alles zerfällt, einschließlich wir selbst. Unsere einzige Hoffnung liegt in unserem Schöpfer. Leiden soll uns zu dem einzigen Ort treiben, an dem wirkliche Hoffnung und Rettung zu finden sind, zu Gott selbst. Er hat die Schöpfung der Frustration unterworfen, damit wir zu ihm zurückkehren. Gott ist also nicht abwesend in deinem Leiden, er ist darin beteiligt, um dich zu sich zu ziehen. Viertens, Gott erlöst dich von deinem Leiden. Was meine ich damit? Gott hat dein Leiden durch seine Gnade und aufgrund von Jesu Werk in einen Prozess verwandelt, der unweigerlich und mit völliger Sicherheit zu etwas Gutem führt. Wo sehen wir das im Text? Paulus wählt seine Worte äußerst präzise. In Vers 22 spricht er vom Seufzen der Schöpfung. Und natürlich schließt er dein Seufzen mit ein. Doch wie beschreibt er dieses Seufzen? Als Wehen. Wehen. Als den Schrei einer Mutter, die kurz davor ist, neues Leben zur Welt zu bringen. Das ist, wenn man überlegt, das ist eigentlich eine brillante Metapher. Stell dir vor, dass du Stöhnen aus einem Zimmer nebenan hörst. Ob du dich auf der Onkologie oder auf der Entbindungsstation befindest, verändert vollkommen, wie du dieses Stöhnen deutest, oder? Führt es zum Tod oder führt es zum Leben? Paulus sagt, dein Leiden ist real, schmerzhaft, furchtbar. Aber wegen Jesu mache ich es zu etwas, das Leben hervorbringt. Wie Geburtswehen. Dasselbe sagt er eigentlich in 2. Korinther 4, 17. Hör nochmal zu. Unsere Bedrängnis verschafft uns eine ewige, über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Mit anderen Worten, Gott lässt Leiden etwas Gutes hervorbringen. Und gleich sagt er wie. Vers 23 greift Paulus denselben Gedanken auf, wenn er sagt, ihr habt die Erstlingsgabe des Geistes. Was noch ein faszinierendes Bild. Während du Leid trägst, besitze ich den Geist, aber noch nicht seine ganze Fülle. Es kommt noch mehr, also eigentlich viel mehr. Also haltet durch. Aber denkt mal an die Erstlingsfrüchte. Die allerersten Kisten, nehmen wir als Erdbeeren, die allerersten Kisten Erdbeeren, die dein Feldarbeiter zur Erntezeit bringt. Die erste Kiste ist eigentlich nur eine Verheißung, oder? Ist nur eine Verheißung. Du weißt, was dieses Feld noch hervorbringen wird. Hinter dem ersten Arbeiter kommen viele andere. Jeder mit einer vollen Kiste. Und Paulus sagt, stell dir vor, so bist du. Was meint er damit? Du hast jetzt den Geist, die erste Frucht. Du bist adoptiert, du bist Erbe. Du hast nur die erste, aber Kostprobe davon. Aber die ganze Ernte kommt noch. Wie können wir sicher sein, dass unser Leiden etwas Gutes bringt? Wie wissen wir, dass unsere Schmerzen tatsächlich nur Geburtswehen und nicht Todeswehen sind? Wegen der Auferstehung Jesu. Seine Auferstehung war die erste in einer endlosen Reihe. Und du stehst in dieser Reihe. Der gleiche Geist, der Jesus aus dem Grab geholt hat, wird auch dich auferwecken. Als Jesus auferstand, hat er die hoffnungszerstörende Endgültigkeit des Todes in eine Tür zum Leben verwandelt. C.S. Lewis beschreibt es so: für Nachfolger Christi, für uns beginnt nach dem Tod ein neues Kapitel in einem Buch mit unendlichem vielen Kapiteln. Und jedes ist besser als das vorherige. Wir haben eine Hoffnung, die selbst der Tod nicht zerstören kann, weil Jesus den Tod zerstört hat. Seine Auferstehung ist die erste Frucht dieser Gewissheit. Fünftens. Gott bringt dir Herrlichkeit. Paulus sagt in Vers 17, wenn wir an den Leiden Christi teilhaben, werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Vers 18 ergänzt er, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Darf ich als Theologe etwas zugeben? Ich verstehe das nicht. Nicht vollständig. Ich verstehe nicht vollständig, was dieses kommende Herrlichkeit umfasst. Die Vorstellung, Anteil an der Herrlichkeit Jesu zu haben und diese in uns sichtbar wird, verstehe ich nicht, aber es bewegt mich zutiefst. Doch einige Dinge sind eindeutig. Erstens, Paulus spricht klar von der Auferstehung unseres Körpers. Siehe Vers 23. Unsere Herrlichkeit ist keine nebulöse, rein geistige Idee, sondern eine physische Realität. Das Christentum lehrt nicht eine Flucht aus der materialen Welt, sondern deren Erneuerung. Die Auferstehung bedeutet, unser zukünftiges Leben ist körperlich, real, greifbar. Und zweitens, unsere kommende Herrlichkeit hat mit der Befreiung von Verfall zu tun. Vers 21, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Gottes Erlösungswerk betrifft nicht nur einzelne Menschen. Mit Jesus hat ein kosmisches Wiederherstellungsprojekt begonnen. Der Verfall wird rückgängig gemacht. Die Welt wird erneuert. Nichts bleibt kaputt. Und weil Gott diese Welt erlösen wird, sollten Christen die Ersten sein, die sich um die Schöpfung kümmern, nicht die Letzten. Doch es geht noch weiter, nicht nur die Schöpfung wird rückgängig gemacht, auch unser persönlicher Verfall. Die Fehler, die du gemacht hast, das Leid, das du getragen hast, die Dinge, die du bereust, all das wird nicht nur einfach nur vergeben, sondern umgekehrt, geheilt, vollständig wiederhergestellt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das aussehen wird, aber ich sehne mich zutiefst danach. Lass mich das konkret machen. Eine der größten Freuden eines Kindes ist es, von Menschen gelobt zu werden, die es liebt und respektiert, nämlich deinem Vater oder Mutter. Ein Teil deine zukünftige Herrlichkeit ist genau das. Der Tag, an dem du die Worte von deinem himmlischen Vater hörst. Gut gemacht, Inge. Gut gemacht. Gut gemacht, Philipp. Du bist ein guter und treuer Diener. Vielleicht wäre deine erste Reaktion wie meine, aber Herr, hast du mein Leben nicht gesehen? Hast du nicht gesehen, wie ich meine Ehe ruiniert habe? Hast du nicht gesehen, dass ich meine Kinder im Stich gelassen habe? Hast du nicht gesehen, wie viel Zeit ich verschwendet habe? Ich glaube, in dem Moment, die einzigen Worte, die du hören wirst, wird so ähnlich sein von Gott. Halt! Stopp! Hör damit auf! Hast du nicht gesehen, was mein Sohn für dich getan hat? Hast du das Ausmaß meiner Liebe für dich nicht verstanden? Weil wenn du das verstanden hättest, würdest du niemals zu mir mit Reue kommen, sondern mit Staunen, mit Tränen der Dankbarkeit über meine Gnade. C.S. Lewis beschreibt das in das Gewicht der Herrlichkeit. Es steht geschrieben, dass wir vor ihm stehen, erscheinen und geprüft werden sollen. Die Verheißung der Herrlichkeit ist die fast unglaubliche, nur durch das Werk Christi mögliche Verheißung, dass einige von uns diese Prüfung tatsächlich bestehen, Anerkennung finden und Gott gefallen werden, von Gott geliebt zu werden, nicht nur bemitleidet, sondern erfreut zu werden, wie ein Künstler sich an seinem Werk oder ein Vater sich an seinem Sohn erfreut. Es scheint unmöglich, eine Last oder eine Bürde der Herrlichkeit, die unsere Gedenken kaum fassen können, aber ist so. Ein Teil dieser Herrlichkeit besteht darin, von unserem Vater selbst anerkannt und gelobt zu werden. Eine Freude so groß, dass sie unsere Vorstellung übersteigt. Zum Schluss ein letzter, kurzer, aber entscheidender Punkt: Gebet. Wenn wir im Leiden Hoffnung bewahren wollen, müssen wir im Gebet ausharren. Doch genau hier spüren viele von uns, ich eingeschlossen, große Schwäche. Gerade in Zeiten intensiven Leidens weiß ich oft nicht, wie ich beten soll. Ich ringe um Worte. Ich weiß nicht, worum ich beten soll. Um Erleichterung oder Ausdauern? Um Heilung oder Durchhaltsvermögen? Ich kenne Gottes Willen nicht und oft fehlen mir die Worte. Aber genau hier setzen Vers 26 und 27 an. Und sie sind pure Ermutigung. Paulus sagt, unsere Schwäche ist der Ort, an dem Gottes Geist am stärksten für uns wirkt. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, tritt der Heilige Geist für uns ein. Wenn keine Worte kommen, betet er in uns und für uns. Vollkommen im Einklang mit Gottes Willen. Ich verstehe das nicht vollständig, wie das funktioniert. Aber ich liebe diese Wahrheit und ich stütze mich auf sie. Vielleicht verstehe ich Gottes Wille nicht, vielleicht sehe ich sein Handeln nicht klar, doch ich weiß, Gottes Wille ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Und genau für diesen Wille betet der Geist über mein Leben aus. Das ist ein Gebet, das Gott immer hört und immer beantwortet. Und das bedeutet, Gott wird euer Leiden nicht vergeuden. Er wird es auf eine Weise verweben, lösen, verwandeln, die wir weder verstehen noch begreifen können. Aber sie wird herrlich sein. Das ist unsere Hoffnung. Und weil sie auf Gott gegründet ist, ist sie sicher. Das Evangelium gibt uns diese Hoffnung, weil es die einzige angemessene Antwort auf Leid und Tod ist. Es verleiht unserem Leben und unserer Arbeit Würde. Ihr seid Gott wichtig. Diese Welt ist Gott wichtig. Eure Arbeit ist Gott wichtig. Und durch Jesus erlöst Gott sein Volk und die ganze Schöpfung. Und ihr seid seine Werkzeuge in diesem Werk. Darum, lebt im Licht dieser sicheren Hoffnung. selbst in Tagen, die dunkel wirken und an denen alles unmöglich scheint. Gott wird vollenden, was er begonnen hat. Es gibt echte Hoffnung. Beten wir.